Ich begrüße euch ganz herzlich zum Offenbarungsseminar, die ihr alle hier seid und auch alle, die ihr über Livestream zugeschaltet seid. Wir freuen uns, dass ihr uns treu seid, dass ihr jeden Dienstagabend zuhört und dass ihr mit uns studieren wollt. Und ich würde euch bitten, dass wir aufstehen zu einem Gebet zum Anfang. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass wir wieder die Möglichkeit haben, gemeinsam zu studieren. Herr, komm in unsere Mitte und erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, dass wir dein Wort richtig auslegen und dass wir es verstehen, so wie du es gemeint hast. Herr, gib uns deinen Geist und führ uns in die Wahrheit und lass uns deine Schönheit in deinem Wort erkennen, wie sehr du uns liebst und wie wunderbar du alles gemacht hast. Herr, wir danken dir für deine Güte und Größe und dass du uns unendlich liebst. In deinem Namen. Amen. Vielleicht wundert ihr euch am Livestream, warum ich hier schon wieder stehe. Das wundert mich auch. Aber Christopher ist diese Woche in Ghana, in Afrika. Und wir reden jetzt quasi zur gleichen Zeit. Er in Ghana und ich hier. Er fängt jetzt auch gerade an. Und ich bin aber früher fertig, versprochen. Und wir haben heute ein ganz spannendes Thema. Wir sprechen heute über Offenbarung 11, Vers 16. Eigentlich hat er gesagt, ich soll Vers 16 und 17 machen, aber ich habe mich so in Vers 16 vertieft, wir werden heute nicht mehr schaffen. Wir lesen einmal Vers 16 und 17, Offenbarung 11, Vers 16 und 17, und dann werdet ihr gleich sehen, dass wir heute ein sehr spannendes Thema vor uns haben. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Wir danken dir, o Herr Gott, du Allmächtiger, der du bist und der du warst und der du kommst, dass du deine große Macht an dich genommen hast und die Königsherrschaft angetreten hast. Was wird unser Thema sein? Was meint ihr? Wer sind die 24 Ältesten? Und ich muss ehrlich sagen, ich fand dieses Thema immer schon spannend. Von den ersten Monaten an, in denen ich die Bibel angefangen habe zu lesen, mit 17 irgendwann, habe ich mich immer gefragt, wer sind diese 24 Ältesten? Das ist irgendwie spannend, oder? Da sind Leute, die sind Älteste, die sind im Himmel, die sind am Thron. Und ich möchte einmal ein bisschen ein Experiment machen mit euch und einfach mal so ein Brainstorming, eure Gedanken sammeln, was ihr denkt, wer die 24 Ältesten sind. Ich kommentiere nichts die nächsten 5 Minuten, ob das richtig ist oder falsch, was ihr sagt. Das werden wir in der nächsten Stunde rausfinden. Aber ich möchte einmal, dass ihr mir sagt, was ihr schon gehört habt oder was ihr studiert habt, was ihr denkt, wer diese 24 Ältesten sind. Ja? Aha. Propheten, sagst du? Auferstandene Propheten, ja? Ruft mir einfach zu.
Ich denke, das müsste einmal aus dem Alten Testament die 12 Söhne Jakobs sind, die 12 Stämme, und einmal aus dem Neuen Testament die 12 Apostel.
Okay. Ja.
Geschaffen hat, ja.
Mhm.
Und es gibt ja so ein Gerücht, das ist ja auch die Herrscher von diesen nicht gefallenen Welten.
Okay, interessanter Gedanke. Also sie hat gesagt, es könnten die Herrscher von den nicht gefallenen Welten sein. Interessanter Gedanke. Fällt euch noch was ein? Hat sich jemand schon mal Gedanken gemacht darüber? Ja, oder? Noch irgendwelche Ideen? 24 ist ja auch eine spezielle Zahl. Hier hatten wir schon den Gedanken 12 plus 12. Okay, wenn ihr keine weiteren Ideen habt, dann gehen wir mal rein in den Text. kamen die 24 Ältesten bisher in der Offenbarung schon mal vor? Offenbarung 4, okay, Vers 4. Lesen wir das mal. Offenbarung 4, Vers 4. Und rings um den Thron waren 24 Throne und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten. Können wir gleich noch Vers 10 dazu nehmen? So fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und so weiter. Also, wo sind die 24 Ältesten? Ja, das ist grob ausgedrückt im Himmel. Am Thron. Da müssen wir mal das mal, oder? Stellen wir uns vor, jetzt ist es sehr schematisch, ja. Bitte nicht denken, dass es so aussieht. Das sei der Thron. Jetzt sehr schematisch, okay? Dann sind hier lauter kleine Throne. Ja, überall. Und zwar 24. Ja, Offenbarung 5, 8, genau. Lesen wir das. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Jetzt, genau. Wir lesen mal, Vers 8 ist quasi genau, lesen wir mal noch in Kapitel 5, den Vers 5 und 6. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen. Und ich sah, also Johannes, und siehe, in der Mitte des Thrones unter vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die Erde. Und dann noch Vers 14, Kapitel 5. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jetzt haben wir eine ganze Reihe von Beschreibungen, wie diese 24 Ältesten aussehen oder was sie in der Hand, auf dem Kopf und so weiter haben. Können wir das nochmal zusammentragen? Was haben sie für ein Gewand an? Ein weißes Gewand. Was haben sie auf dem Kopf? Goldene Kronen. Wo sitzen sie? Rings um den Thron und jeder von ihnen hat auch einen kleinen Thron. Was machen sie? Sie haben Harfen, also machen sie Musik. Sie beten an. Was machen sie, wenn sie anbeten? Sie fallen nieder. Es gibt fast in jedem Text, wo die 24 Ältesten erwähnt sind, fallen sie nieder und beten an. Das kommt in, ich habe glaube ich 10 Texte insgesamt oder 10 Verse und in 9 von denen fallen sie nieder. Das ist also eine ganz wichtige Sache bei den 24 Ältesten. Sie sind um den Thron und fallen nieder und beten an. Lass uns mal aufschlagen, Offenbarung 19, Vers 4. Und die 24 Ältesten, Offenbarung 19, Vers 4, und die vier lebendigen Wesen fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron saß, und sprachen Amen, Halleluja. Und Offenbarung 7, Vers 11, damit ihr es mir glaubt, Offenbarung 7, Vers 11, und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an. Da haben wir jetzt alle Texte, auch mit denen, die wir vorher zusammengetragen haben. Also wenn das die Ältesten sind hier, die Punkte, die ich gemacht habe, dann haben wir gerade gelesen, um sie herum stehen noch ganz viele Engel, die anbeten. Habt ihr das gelesen gerade in dem Vers? Ja, also quasi der Thron ist das Zentrum. Und wir hatten vorhin einen Vers, müssen wir nochmal finden, wo es, genau, Offenbarung 5, Vers 6. Offenbarung 5, Vers 6. Da heißt es, da steht, was an dem Thron ist.
Zwischen dem Thron und dem Gestalten mit unter den Ältesten ein Lamm.
Ja, genau. Da ist nämlich, oh, ich kann nicht wirklich ein Lamm malen. Sieht wahrscheinlich aus wie ein Vogel dann. Aber stellt es euch vor. Ja. Ohren hat es auch noch. Ihr habt ein Lamm. Und was ist noch? Was ist da noch? Ja, wie geschlachtet. Aber ja, davor. In der Mitte des Thrones vier lebendige Wesen. Jetzt, habt ihr schon mal gehört? Ich mal 1, 2, 3, 4. Weil ich glaube, die kann ich nicht malen. Die vier lebendigen Wesen, habt ihr von denen schon mal woanders in der Bibel gelesen? Außer in Offenbarung. Außer. Ja, in irgendwelchen Prophetien. In welchen Prophetien? Es gibt ein Kapitel in der Bibel, was ganz, ganz ausführlich die vier lebendigen Wesen am Thron Gottes beschreibt. Ganz nah bei Daniel, ja, ganz nah bei dem Buch Daniel. Hesekiel, Hesekiel 1. Hesekiel 1 ist mein Lieblingskapitel. Und das lesen wir jetzt mal. Wir lesen es ganz, weil danach denkt ihr wahrscheinlich gar nichts mehr. Weil dieses Kapitel übersteigt unsere Vorstellungskräfte. Also Hesekiel 1, wir lesen es ganz, sind 28 Verse. Und gut mitdenken und versucht es euch vorzustellen, das, was ihr hört, euch bildlich vor Augen zu führen. Ja? Ich lese mal ab Vers 4. Die ersten drei Verse brauchen wir nicht. Hesekiel 1, ab Vers 4. Und ich schaute und siehe, ein Sturmwind kam von Norden her. Eine große Wolke und loderndes Feuer, von einem Strahlenglanz umgeben. Aus seiner Mitte aber glänzte es wie Goldschimmer, mitten aus dem Feuer. Und mitten aus diesem, also Feuer, erschien die Gestalt von vier lebendigen Wesen. Und dies war ihr Aussehen. Sie hatten Menschengestalt und jedes von ihnen hatte vier Gesichter. Also jedes Tier, jedes Wesen hat vier Gesichter. Und jedes von ihnen hatte vier Flügel und ihre Füße standen gerade und ihre Fußsohlen glichen der Fußsohle eines Kalbes. Und sie funkelten wie der Schimmer von blankem Erz. Unter ihren Flügeln befanden sich Menschenhände. An ihren vier Seiten und alle vier Seiten hatten ihre Gesichter und ihre Flügel. Also stellt euch vor, ihr habt da ein Gesicht, da ein Gesicht, da ein Gesicht und hier auch. So sah das aus. Ihre Flügel waren miteinander verbunden. Wenn sie gingen, wandten sie sich nicht um. Und jedes ging gerade vor sich hin. Also jedes ging quasi geradeaus. Ja? Ihre Gesichter aber waren so gestaltet, vorn das Gesicht eines Menschen, auf der rechten Seite bei allen Vieren das Gesicht eines Löwen. Zur linken bei allen Vieren das Gesicht eines Stieres. Hinten hatten alle vier das Gesicht eines Adlers. Ihre Gesichter aber und ihre Flügel waren nach oben ausgebreitet. Je zwei Flügel waren miteinander verbunden und zwei bedeckten ihre Leiber. Und jedes ging gerade vor sich hin, wo der Geist hingehen wollte. Und gingen sie hin, und da gingen sie hin. Und sie wandten sich nicht um, wenn sie gingen. Und dies war die Gestalt der lebendigen Wesen. Ihr Aussehen war wie brennende Feuerkohlen, wie das Aussehen von Fackeln. Und die Feuerkohle fuhr zwischen den lebendigen Wesen hin und her. Und das Feuer hatte einen strahlenden Glanz und von dem Feuer gingen Blitze aus. Die lebendigen Wesen aber liefen hin und her, sodass es aussah wie Blitze. Und als ich nun die lebendigen Wesen betrachtete, siehe, da war je ein Rad auf der Erde, neben jedem der lebendigen Wesen bei ihren vier Gesichtern. Das Aussehen der Räder und ihre Gestaltung war wie der Schimmer eines Chrysolyth. Und alle vier hatten die gleiche Gestalt. Sie sahen aber so aus und waren so gemacht, als wäre ein Rad mitten in dem anderen, also die Räder quasi so ineinander. Wenn sie gingen, so liefen sie nach ihren vier Seiten hin. Sie wandten sich nicht um, wenn sie gingen. Also sie gehen quasi, jeder geht in seine Richtung, trotzdem gehen sie alle in eine Richtung. Und ihre Felgen waren hoch und furchtgebietend. Und ihre Felgen waren voller Augen rings um alle vier. Und wenn die lebendigen Wesen gingen, so liefen auch die Räder neben ihnen. Und wenn sich die lebendigen Wesen von der Erde erhoben, so erhoben sich auch die Räder. Wo der Geist hingehen wollte, da gingen sie hin, wohin der Geist gehen wollte. Und die Räder erhoben sich vereint mit ihnen, denn der Geist des lebendigen Wesens war in den Rädern. Wenn jene gingen, so gingen auch sie. Und wenn jene stillstanden, standen auch sie still. Und wenn jene sich von der Erde erhoben, so erhoben sich auch die Räder vereint mit ihnen, denn der Geist des lebendigen Wesens war in den Rädern. Und über den Häuptern des lebendigen Wesens befand sich etwas, das eine Himmelsausdehnung glich. Jetzt wird spannend. Wie der Anblick eines Kristalls, ehrfurchterregend, ausgebreitet oben über ihren Häuptern. Und unter der Himmelsausdehnung waren die Flügel ausgestreckt, einer zum anderen hin. Jedes hatte zwei Flügel, womit sie ihre Leiber auf der einen Seite und zwei, womit sie sie auf der anderen Seite bedeckten. Und ich hörte das Rauschen ihrer Flügel wie das Rauschen großer Wasser und wie die Stimme des Allmächtigen. Wenn sie gingen, so gab es ein Geräusch, wie das Getümmel eines Heerlagers. Wenn sie aber stillstanden, ließen sie ihre Flügel sinken. Und es kam eine Stimme von oben, von der Himmelsausdehnung her, die über ihren Häuptern war. Wenn sie stillstanden, ließen sie ihre Flügel sinken. Und oberhalb der Himmelsausdehnung, die über ihren Häuptern war, war das Gebilde eines Thrones, anzusehen wie ein Saphirstein. Oben auf dem Gebilde des Thrones aber saß eine Gestalt, anzusehen wie ein Mensch. Ich sah auch etwas wie Goldschimmer, wie das Aussehen eines Feuers inwendig ringsum, von der Erscheinung seiner Lenden nach oben hin und von der Erscheinung seiner Lenden nach unten hin sah ich wie das Aussehen eines Feuers und ein Glanz war rings um ihn her. Wie der Bogen aussieht, der an einem Regentag in den Wolken erscheint, so war auch der Glanz ringsum anzusehen, so war das Aussehen der Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn. Als ich sie sah, fiel ich auf mein Angesicht und ich hörte die Stimme von einem, der redete. Seid ihr jetzt noch fähig, irgendwas zu denken? Das ist unglaublich, oder? Ich habe mal versucht, das zu malen. Das ist schon 2-3 Jahre her. Da habe ich versucht, meine Güte, das muss man irgendwie erfassen, um sich das ein bisschen bildlich vorzustellen. Aber ich bin gescheitert. Euch sind bestimmt ein paar Dinge aufgefallen, die euch ganz bekannt vorkamen, oder? Ja, wir haben ja, in welchem Kapitel in der Offenbarung haben wir auch eine Thronszene? Ja, das ist in Offenbarung 7, das ist eine Gerichtsszene, aber eine, wo der Thron, 4, genau. Offenbarung 4 ist quasi eine Szene über den Thron. Welche Elemente aus diesem Kapitel kamen euch bekannt vor, wo ihr gedacht habt, ah, da weiß ich, was das ist? Ein Regenbogen, genau. Ist in Offenbarung 4 auch ein Regenbogen über dem Thron. Genau, was noch? Ja, die Tiere, okay. Das Rauschen, ganz oft erzählt Johannes. Ganz, genau, ganz oft, wenn Johannes irgendwie vom Himmel was beschreibt, erzählt er, ich hörte eine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Maritza, was wolltest du sagen? Blitze am Thron, nicht wahr? Offenbarung 4 gibt auch Blitze am Thron. Donner, was noch? Feuer, Maria, genau, Feuer. Es gibt einen Vers in der Bibel, der heißt, sein Thron ist Feuerflammen. Ja, und wenn wir hier gelesen haben, das ist überall Feuer. Und ihr kennt den Vers, was symbolisiert das Feuer? Die Liebe, Hohelied. Ja, Das Feuer ist die Liebe. Noch irgendwas? Volle Augen, okay? Das kennen wir auch auf der Offenbarung. Die sieben Geister Gottes vor dem Thron, genau. Haben wir auch in Offenbarung. Genau, das hatte schon jemand. Hat schon jemand gesagt? Genau, Flügel. Woher kennt ihr diese Flügel, die den Körper bedecken? Vom Gnadenthron, nicht wahr? Vom Heiligtum. Stiftshütte. Genau, richtig. Seht ihr, man kann doch ein bisschen, bisschen drin graben. Und was ist mit der Ausdehnung, die beschrieben wird? Was meint ihr, was das ist? Eine Ausdehnung, die so wie Kristall aussieht oder wie ein Schimmer, wie ein Goldschimmer. Irgendeine Idee? Ja, mich hat das erinnert an die Schechina. Ja, so ein Glanz über dem Thron, wo man merkt, da ist Gott. Und dann habt ihr gelesen in Vers 26 oberhalb der Ausdehnung, über den Häuptern von den vier lebendigen Wesen, war das Gebilde eines Thrones wie ein Saphirstein, also ein Thron aus Saphir. Und oben auf dem Thron saß eine Gestalt wie ein Mensch. Jesus. Also es ist eine unglaublich tolle Vision. Mein Lieblingskapitel in der Bibel, wie gesagt. Und jetzt kehren wir wieder zurück. Jetzt haben wir ein bisschen einen weiteren Horizont, um uns den Thron noch ein bisschen besser vorzustellen. Und ein bisschen uns auch vor Augen zu führen, worauf die 24 Ältesten eigentlich blicken. Weil sie sitzen ja um den Thron herum und sie fallen nieder und sie sehen diese ganzen Sachen, die wir in Hesekiel gelesen haben, die sehen sie die ganze Zeit. Ja? Mit dem Hintergedanken, wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter studieren. Genau. Ich wollte noch mal kurz zusammentragen mit euch. Ich glaube, wir brauchen mal ein neues. Wir gucken nachher aber noch mal rauf. Ich wollte noch mal zusammentragen mit euch, was die 24 Ältesten alles haben. Und wir gucken uns dann noch ein bisschen weitere Bibelverse an dazu. Wir machen mal sozusagen einen Steckbrief über die 24 Ältesten. Jetzt geht's ganz schnell. Das hatten wir schon. Nochmal, wie sie aussehen. Weißes Kleid. Goldene Krone. Deine Krone, was noch? Um den Thron. Okay. Und dazu, was gehört dazu? Ja, beten an. Also eigentlich fallen nieder und beten an. Falsche Reihenfolge. So, was noch? Pling, pling, pling. Pling, pling, pling. Ja. Goldene Schalen. Ich glaube, das hatten wir vorhin noch nicht erwähnt. Darauf werden wir noch ein bisschen eingehen. Was das ist. Legen, genau, Maria, das ist sehr gut. Legen die Kronen nieder, einmal im Hinterkopf behalten. Ja, Jutta, genau, das wollte ich gerade sagen. Wo machen wir gleich? Wir sammeln einfach Eigenschaften, die wir vorhin in den ganzen Versen gelesen haben, aber noch nicht ganz zusammengetragen haben. Wir haben ein paar Sachen wiederholt, aber noch nicht alles. Aber jetzt haben wir fast alles. Uns fehlt noch ein bisschen was.
Es ist natürlich auch noch die Rede um das Lamm.
Ja. ja, das hatten wir vorhin auch, dass das Lamm quasi in der Mitte des Thrones ist. Genau.
Und an anderen Stelle heißt ja auch der Menschensohn, ne? Der eine Menschen gleichsam.
Genau. Ha, Vers 9, Offenbarung 5, Vers 9. Was können wir da noch rausholen? Jutta hat schon gesagt, sie singen ein neues Lied. Was noch? Ja, sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu öffnen. Ja, das ist quasi Anbetung, ne? Anbetung, Dank, Lob, alle diese Sachen, das machen sie alles. Was noch? Du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott. Ha. Die 24 Ältesten sind erkauft. Mit dem Blut, genau. Ist interessant, oder? Macht es schon ein bisschen heller, das Ganze. Und Vers 10, was heißt es da? Ja. Könige. Oh, Maria, nicht vorgreifen. Jetzt suchen wir mal zu allen oder zu ein paar Sachen. Zu allen. Besprechen wir das mal. Was sind weiße Kleider? In der Bibel. Kleid der Gerechtigkeit. Okay, Vers dazu? Ja, Offenbarung ist gut. Wo steht das weiße Kleid? Lest mal Offenbarung 7, Vers 14. Und ich sprach zu ihm, Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Und sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Das heißt, die 24 Ältesten haben die Gerechtigkeit Jesu angenommen, indem sie das Opfer Jesu angenommen haben, das Kleid in sein Blut getaucht haben und ein weißes Kleid hinausgenommen haben. Das heißt, sie haben mit Jesus die Stelle getauscht, Jesus hat ihre Schuld auf sich genommen. Und sie haben sein Blut quasi in Anspruch genommen. Das nennt man Justification, Gerechtigkeit. Genau, weiße Kleider. Wofür stehen goldene Kronen? Warum trägt man eine Krone? Man hat Macht. Was noch? Sieger, jo, ein Sieger. Okay, lass uns mal aufschlagen, Offenbarung 2, Vers 10. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Krone des Lebens. Und Jesus schlagt auf Offenbarung 3, Vers 11. Siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehmen. Krone des Lebens. Wann bekommen wir diese Krone? Wenn wir in den Himmel gehen, dann bekommen wir die Krone nach der Wiederkunft. In Erfahrung und Gesichte schreibt Ellen White, dass Jesus uns die Kronen auf die Häupter setzt. Viele kennen das von euch. Wortwörtlich heißt es, er kam zu jedem von uns, und um uns die Krone auf unsere Häupter zu setzen. Ja? Behaltet es im Hinterkopf. Und diese Krone wartet quasi auf uns im Himmel. Er sagt ja, haltet aus, Bleibt standhaft, dass niemand euch eure Krone nehmen. Was wartet noch auf uns im Himmel, wovon wir wissen, dass Gott es schon vorbereitet? Die Wohnung auf Johannes 14, Vers 1 bis 3. Also da wartet einiges auf uns. Eine Wohnung, eine Krone, der Lohn und viel Freude. Genau. Jetzt haben wir, das ist eine andere Reihenfolge als bei mir, das ist nicht so schlimm. Bleiben wir bei den Kronen. Jemand hat gesagt, dass sie die Kronen ablegen. In Erfahrung Gesichter heißt es ein paar Zeilen später, dass wir, wenn Jesus uns die Krone auf die Häupte setzt, dass wir unsere Kronen wieder runternehmen und zu Jesu Füßen legen. Wir alle. Das heißt, Jesus gibt jedem Erlösten eine Krone und wir sagen, nein, du hast den Sieg errungen. Ja, die Ehre gebührt dir. Weil ohne Jesu Kreuzestod hätten wir diese Krone nie bekommen. Ja, und wir sagen, nein, wir haben nichts verdient, wir haben keine Ehre verdient, deswegen, und das muss ein unglaublicher Moment sein, wenn alle Erlösten gleichzeitig ihre Krone zu den Füßen Jesu legen. Ich glaube, da gibt's, ist bestimmt sehr emotional der Moment. Harfen. Woher kennt ihr Harfen aus der Bibel? König David hat eine Harfe, genau. Wisst ihr, was so eine Harfe macht, bedeutet, oder?
Besänftigung. Also hat immer Saul besänftigt, dass er ruhig wird.
Ja, okay. Schlag mal mit mir auf. Offenbarung 15, Vers 2. Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermischt. Und die, welche als Überwinder hervorgegangen waren, über das Tier und über sein Bild und über sein Mahlzeichen, über die Zahl seines Namens, standen am gläsernen Meer und hatten Harfen Gottes. So, wann bekommt man eine Harfe? Steht in dem Vers. Ja, nicht wozu, sondern wann. Unter welche Bedingungen bekommen wir eine Harfe? Wenn wir Überwinder geworden sind. Es sind nur Überwinder im Himmel. Und jeder Überwinder bekommt eine Harfe. Krone, Harfe, genau. Wir bekommen ein ganzes Sammelsurium von Gegenständen. Und wir können sie auch ad hoc bedienen. Das finde ich ganz toll. Sonst muss man Musikinstrumente viele, viele Jahre lernen. Aber 14,6, was ist da? Das ist auch gläsernes Meer. Genau. Jetzt hat jemand gesagt, sie sind durch Jesu Blut erkauft. Wer ist durch Jesu Blut erkauft?
Die Überwinder.
Es dreht sich immer alles um eine Gruppe, nicht wahr? Schlag mal mit mir auf, 1. Petrus 1. Lass dir Finger in Offenbarung, brauchen wir immer wieder. 1. Petrus 1. Vers 18 und 19. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Ja, das ist der Vers, wo es uns sagt, ihr seid, 1. Petrus 1, Vers 18 und 19. Ihr seid erkauft durch das Blut des Lammes. Den Vers kennt ihr alle, wo steht, dass wir zu Königen und Priestern berufen sind? Ja. Kapitel 2, nicht wahr? Nicht Kapitel 1. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu einem wunderbaren Licht. Das heißt, Gott hat uns auserwählt, Priester und Könige zu sein. Aber von diesen 24 Ältesten heißt es das eben auch. Dann hatte Jutta gesagt, sie singen ein neues Lied. Wo steht denn das? Sehr gut. Sehr gut. Die 144.000 singen das neue Lied. Können wir mal aufschlagen, Offenbarung 14, Vers, und ich lese mal ab Vers 1 bis Vers 5. Da geht es nämlich über die 144.000, war super Antwort. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000. Die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie die Stimme vieler Wasser und wie die Stimme eines starken Donners. Und ich hörte die Stimme von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielten. Und sie sangen wie ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144.000, die erkauft worden sind von der Erde. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich rein. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden, als Erstlinge für Gott und das Lamm. Und in ihrem Mund ist kein Betrug gefunden worden, denn sie sind unsträflich vor Gott. So, jetzt machen wir eine kleine Hausaufgabe. Eine kleine Vergleicharbeit. Wir gucken mal in diesem Textabschnitt, den wir gerade gelesen haben, welche Merkmale übereinstimmen mit denen hier. Okay? Ihr dürft mir zurufen. Aus diesen 5 Versen, die wir gelesen haben, was mit dem hier übereinstimmt. Und ich mache dann Haken. Das neue Lied, wo ist es? Da. Dass sie Harfen spielen, genau. Sag einfach den Vers dazu, dann ist es einfacher für alle. Was war der Punkt jetzt? Sie singen das Lied, okay, das hatten wir. Mhm. Die Ältesten sind da, das ist spannend, oder? Die Ältesten sind jetzt da, aber... Sie sind erkauft, sehr gut. Sie sind erkauft. Wo habe ich das? Ah. Okay. Versucht Punkte zu finden, die wir hier haben. Sind sie um den Thron? Ja, genau. Sie haben sich nicht befleckt, steht da. Ein weißes Kleid ist nicht befleckt, oder? Ist ein weißes Kleid. Okay, was noch? Ja. Okay, aber wir finden einige Übereinstimmungen, nicht wahr? Und wie wir wissen, wie wir vorhin gesagt haben, sind es auch die, die ihre Kronen niederlegen. Das steht jetzt hier in dem Text nicht. Ah, ja, hier haben wir das Erkaufte. Haben wir es nochmal aufgeschrieben. Okay? Das sind die Dinge, die wir halt in diesem Text finden können. Und aus dem Zusammenhang wissen wir auch, dass die 144.000 auch eine goldene Krone bekommen natürlich, weil sie Menschen sind, die erlöst wurden. Und natürlich, dass sie Könige und Priester sind, weil das sind wir alle. Nicht wahr? Also wir finden ganz schön viele Dinge, die übereinstimmen. So. Genau, sie singen das Lied des Mose, darauf wollte ich gar nicht so viel eingehen, weil das kommt dann nochmal. Genau, das kommt dann, wenn ihr Offenbarung 14 studiert, nächstes Jahr irgendwann, dann kommt das nochmal, dann macht das der Christopher bestimmt. Ich wollte einen Vers mal mit euch aufschlagen, in Jesaja 24, den habe ich gefunden. Jesaja 24. Hat den schon jemand von euch gesehen? Hat den schon jemand gefunden? Jesaja 24. Und dort Vers 23. Jesaja 24, Vers 23. Das ist jetzt ein bisschen quer eingeworfen, aber interessanter Vers. Jesaja 24, 23. Da wird der Mond erröten und die Sonne schamrot werden, denn der Herr der Herrscharen herrscht dann als König auf dem Berg Zion und in Jerusalem und vor seinen Ältesten ist Herrlichkeit. Vor seinen Ältesten. Das heißt, vor den Ältesten war auch die Herrlichkeit vor diesen. Nicht wahr? Die Herrlichkeit, die Schechina, das Lamm auf dem Thron, die Herrlichkeit ist, anderes Wort dafür, ist der Charakter. Ja, nein? Ja. Genau. Eine letzte Sache, auf die ich noch zukommen wollte. Das ist ein kleiner Punkt. Wir haben jetzt fast alles. Was haben wir nicht gelesen? Oder was haben die 24 Ältesten noch in der Hand, was sehr interessant ist? Die Schalen. Sie haben goldene Schalen in der Hand. Woher kennen wir das? Aus dem Heiligtum. Was ist in den Schalen? Steht in. Nee, Öl nicht. Offenbarung 5, Vers 8 steht es. Lass uns das nochmal lesen. Ja, und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die Ältesten vor dem Lamm nieder und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Das heißt, die Ältesten stehen vor dem Thron, Schalen in der Hand, Harfe auch noch irgendwo. Und in den Schalen sind die Gebete der Heiligen. Warum stehen sie damit vor dem Thron, was meint ihr? Ja.
Also es geht doch hier jetzt um eine Szene des Gerichts.
Das habe ich nicht gesagt. Das Heiligtum hat... Was kommt als erstes? Ah, ich wartet. Genau, ihr seid richtig. Das ist der Vorhof. Was kommt als erstes? Brandopferaltar. Was kommt als zweites? Was steht da? Wo sind die Schaubrote? 12, ne? Okay. Malen wir mal so eine Schale, die sowas macht. Und da ist? Wie nennt man die Bundeslade noch? Ja, Gnaden? Gnadenthron. Jetzt, das ist vor dem Vorhang. Der Rauch geht über den Vorhang. Wo sind die Ältesten? Was haben die Ältesten in der Hand? Die Schalen. Und sie stehen vor dem Thron und der Rauch geht zum Thron. Wir hatten jetzt mal fest, dass der Rauch zum Thron geht. Was sind die Gebete? Wie sagt die Bibel noch, was der Rauch der Gebete ist für Gott? Wohlgeruch. Ja, ein Wohlgeruch. Das heißt, es gefällt Gott. Ja, das mit dem Vorhang, das sprechen wir ein andermal. Auf jeden Fall, merkt euch, der Rauch geht darüber. Und die Ältesten stehen um den Thron herum und vor dem Thron und der Rauch aus den Schalen steigt zum Thron. Das ist genau das Bild, was wir im Heiligtum haben. Das, versteht ihr, was ich meine? Das ist quasi, die Ältesten sind sozusagen wie ein, Ja, eine Beschreibung des Räucheraltars. Das ist eine gute Frage. Jesus bringt auch die Gebete zu Gott. Jesus ist ja unser Mittler, sagt Hebräerbrief. Jesus ist unser Mittler. Und Jesus, wir sind Menschen, wir sprechen Gebete mit unseren Worten, mit irdischen Worten. Und Jesus wandelt unsere Gebete um, wäscht sie rein und reinigt sie und macht sie, ja, zum Wohlgeruch. Und ich habe das auch erst gestern entdeckt, dass die 24 Ältesten diese Schalen haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das unglaublich erstaunlich, weil ich bisher gedacht habe, kann jemand diese Schalen und diese Gebete vor Gott bringen? Wer kann das außer Jesus tun? Weil ich dachte bisher auch immer so wie ihr, okay, das ist doch nur Jesu Auftrag, Jesu Arbeit sozusagen. Aber es ist ein Aspekt der 24 Ältesten, der sehr interessant ist. Und ich bin wirklich noch nicht am Ende und habe das noch nicht ganz durchdrungen, warum sie das dürfen. Eine letzte Sache, bevor wir das Ganze zusammenfassen und abschließen. Das hatte ich vorhin noch mal vergessen zu betonen. Vielleicht habe ich es getan. In Offenbarung 5, Vers 9. Da hatten wir gelesen, dass sie erkauft sind. Und da steht nicht einfach, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast die Menschen erkauft. Sondern was steht da? Du hast? Ja, das kommt danach. Ja, wen? Wen? Steht bei euch Menschen? Wer hat eine andere Übersetzung als Menschen? Hast wen erkauft? Irgendeine Idee? Guckt in eure Bibeln und guckt mal, was da steht in eurer Übersetzung. Hat jemand einen Schlachter? Ja, uns. Das ist mir wichtig. Du hast uns erkauft. Das, was da steht, das sagen die 24 Ältesten. Du hast quasi, ich habe mir dieses Wort ganz dick angemalt, du hast uns erkauft. Sie stehen vom Thron und sagen, du hast uns erkauft. Das ist ein wichtiger Punkt, um rauszufinden, wer diese 24 Ältesten sind, weil genau das wollen wir heute Abend machen. Ja, das ist das, was wir am Anfang mal überlegt haben, wer könnte das überhaupt sein. Und diese ganzen Punkte, die wir hier zusammengesammelt haben, sind zu keinem anderen Zweck, als zu überlegen, wer sind die 24 Ältesten. Was meint ihr? Wenn wir das alles zusammennehmen, wer könnten sie sein? Wir hatten am Anfang, ich schlage es nochmal auf, wir hatten hier drei Sachen, die ihr gesagt habt. Dass sie auferstandene Propheten sind, dass sie 12 Stämme und 12 Apostel symbolisieren und Herrscher von nicht gefallenen Welten. Was meint er, was sie sind? Also die letzten schon mal nicht gefallenen Welten, ohne der Liste. Ah. Genau. Von der Erde. Sehr gut. Ja, danke. Von Völker, Stämmen, Nationen. Ich hatte bisher keine eindeutige Lösung, bis gestern. Und ich kann mich erinnern, das ist schon bestimmt ein paar Jahre her, da habe ich das mal mit Christopher studiert und ich habe ihn gefragt, wer ist das? Oder wer sind die? Oder kann man das begründen? Oder hatte jeder da seine eigene Meinung? Und es ist keine Erlösungsfrage zu wissen, wer diese 24 Ältesten sind. Und ich bin auch der Meinung, es gibt verschiedene Meinungen, die bestimmt auch alle begründet werden können. Aber das, was ich rausgefunden habe gestern und was meine Sicht dieser Dinge ist, ist, dass es erlöste Menschen sind, die schon im Himmel sind. Jetzt. Ja. Warum? Warum jetzt schon? Warum jetzt schon? Warum? Warum jetzt? Ja, das sind nicht unbedingt, ja. Die dienen jetzt schon vor dem Herrn. Ihr habt... Genau, sie sagen, du bist würdig, das Buch zu öffnen, das 7 Siegel hat. Das ist die Offenbarung, nicht wahr? Das haben wir schon in den letzten Jahren studiert im Offenbarungsseminar. Und wenn Gott die Offenbarung erst öffnet, wann hat er sie geöffnet? Zeit des Endes, ja, ab 1798. Also, es waren gute Sachen, die ihr gesagt habt. Sie sind jetzt schon im Himmel und es gibt mehrere Gründe, die man nennen kann, aber es ist ein guter Grund, den du gesagt hast, dass sie sagen, du bist würdig, das Buch zu öffnen. Weil was nützt es, das zu sagen, wenn wir schon im Himmel sind? Dann ist es ja schon vorbei. Ja? Das ist aber ganz was anderes. Ja, aber das ist ganz was anderes, Maria. Das ist ganz was anderes. Ja. Ihr habt schon besprochen, was die Siegel sind. Das müssen wir jetzt nicht wiederholen. Was ich sagen wollte, Offenbarung 11. Nee, was soll ich sagen? Wir haben wir haben die 24 Ältesten in Offenbarung 4. Das erste Mal. Und wenn wir annehmen, dass Offenbarung 4 und 5 zeitlich auch vor Kapitel 6 ist, was ist in Kapitel 6? Das Öffnen der Siegel. Wann beginnt das erste Siegel? Wisst ihr das noch? Weiß das noch jemand? Erstes Siegel, hat sich keiner aufgeschrieben? Erstes Siegel beginnt, ja, 31 nach Christus, genau. Das heißt, wenn Offenbarung 4 und 5 davor sind, jetzt haben wir den Faden verloren. Nein, wenn sie quasi diese Siegel einleiten, wann können die 24 Ältesten erst dort sein und sagen, Jesus hat uns erkauft? Nach dem Kreuz. Ja, quasi als Einleitung für die Siegel. Weil die Kapitel 4 und 5 sind Einleitung für die Siegel. Und erst ab dann, und genau, in Hesekiel 1, habt ihr da irgendwas gelesen von Ältesten? Nein, oder? Wir haben nur gelesen von einem Thron mit einem Lamm, mit den 4 lebendigen Wesen. Aber in Hesekiel gibt es noch keine Ältesten. Weil Jesus war noch nicht gestorben zur Zeit von Hesekiel. Wir lesen am Thron noch nichts von den Ältesten. Die kamen erst später dazu. Ja? Jetzt. Die vier Gestalten waren schon da. Sie sind Teil des Thrones. Genau. Es gibt genau, ich erzähle euch jetzt 4 Theorien, die in der Adventgemeinde existieren. 4 Auslegungs, 4 Interpretationen über diese 24 Ältesten. Die erste ist, dass es Menschen sind, und zwar Menschen, 24 Menschen von denen, die bei der Auferstehung Jesu auch mit Jesus auferstanden sind. Das sagt Matthäus. Ja? Matthäus 27, 52, 53. Dort steht, dass bei der Auferstehung Jesu sind... da sind auch Leute auferstanden, quasi schon als Lohn. Jesus hat schon einen kleinen Lohn mitbekommen. Und diese und die andere Theorie ist, dass von diesen 24, von diesen dieser Gruppe von Menschen 24 ausgewählt wurden, um am Thron zu sitzen. Und ich weiß, ich habe das Zitat gestern nicht mehr finden können. Ich weiß, Ellen White schreibt, dass die Menschen, die dort aufgestanden sind während der Auferstehung von Jesu, dass das Menschen sind, die ein Märtyrertod gestorben sind vor der Kreuzigung, die quasi für Jesus ihr Leben gelassen haben. Das waren nicht irgendwelche, sondern das waren ganz speziell ausgewählte Menschen aus der Geschichte, zum Beispiel Leute wie Abel, der hat für Jesus sein Leben gelassen. Ja? Sein Bruder hat ihn umgebracht, weil er das richtige Opfer gebracht hat. Stephanus war erst danach tot. Oh, sie werden schon beschrieben. Ist ein bisschen ein Rätsel, ich gebe es so. Ist nicht ganz klar. Aber es ist auch nicht wirklich ganz so wichtig, das zu wissen. Aber es ist interessant. Die zweite ist, und die fand ich auch sehr interessant, das ist quasi ein Pendant zu den Priestern, zu den levitischen Priestern gibt. Da gab es wohl auch 24 Sektionen, 24 Einteilungen. Und sozusagen ein Abgesandter von jeder Gruppe dient dort jetzt vor dem Thron. Ich weiß nicht, wie man das begründet, aber ich habe das im Ellen White-Kommentar gefunden. Da stand quasi eine Anmerkung, quasi so wie ein Bibelkommentar, dass das eine Auslegungsmöglichkeit ist. Dritte Sache ist, und das trifft das, was jemand von euch gesagt hatte mit den 12 Stämmen und 12 Aposteln, nämlich wirklich, dass, das ist nicht... einer von den Stämmen und einer von den Aposteln ist. Das hatte ich auch erst vermutet mal. Aber noch ein bisschen interessanter, dass es quasi zwei Älteste von jedem Stamm sind. Nämlich einer von dem buchstäblichen Israel und einer vom geistlichen Israel. Ja? Vierte Möglichkeit. Dass es keine Menschen sind, sondern Engel, die als Priester dienen. Und die Begründung, dass es Engel sind, ist, dass sie halt dieses Räucherwerk in den Schalen haben und die Verfechter dieser Meinung sagen, dass das keine Menschen machen dürfen, nämlich diese Gebete vor Gott darbringen. Aber ich weiß nicht, wo das steht. Das sind vier Auslegungsprinzipien, denen man begegnen kann. Und vielleicht noch ein paar mehr. Aber die vier standen in diesem Bibelkommentar. Aber wie gesagt, ich habe euch gesagt, was meine ganz persönliche Sicht ist. Und studiert es weiter, nehmt es mit nach Hause und vielleicht stoßt ihr irgendwann nochmal drauf, vielleicht fragt euch mal jemand in der Bibelstunde, du, was ist denn das mit den 24 Ältesten? Und dann habt ihr wenigstens schon mal eine Idee, wie man das sehen kann und wie man das begründen kann. Okay, das war doch sehr spannend, oder? Das herauszufinden, wer diese Ältesten sind. Und man könnte sich auch noch Gedanken machen, was überhaupt, warum heißen sie Ältesten? Warum heißen sie nicht die 24 Erlösten vor dem Thron? Ich habe gestern angefangen, noch in die Konkordanz im Internet einzugeben, Ältester, aber dann kamen irgendwie so 200 irgendwas Texte und es war schon sehr spät. Das könnt ihr als Hausaufgabe machen, dass ihr euch guckt, warum sind es Älteste, warum werden sie Älteste genannt und nicht 24 Erlöste oder 24 Gerettete. Aber ich denke, sie sind, ob sie jetzt Menschen sind oder Engel oder so, aber auf jeden Fall sind sie ein Symbol für das, was wir eines Tages tun werden. Wir werden auch eines Tages eine Krone haben, eine goldene Harfe, werden Gott anbeten, werden niederfallen und Wir können, wenn wir auch nicht genau wissen, woher sie kommen, wer sie sind, aber wir können das studieren, was sie tun. Denn das wird unser Alltag irgendwann. Genau das. Und sie werden nicht müde. Und das ist ein sehr, ist ein besserer Alltag als hier auf der Erde, oder? Okay. Es war mir eine Freude mit euch. Und wir wollen zum Gebet aufstehen und Gott danken für das, was wir erkannt haben. Lieber Herr Jesus, wir sind überwältigt von dem, was du im Himmel für uns vorbereitet hast. Wir haben gelesen, was du für einen wunderbaren Thron hast und wie unfassbar dieses Gebilde zu sein scheint. Herr, lass uns erkennen, wie wunderbar, wie groß, unfassbar und herrlich du bist. Herr, gib, dass wir so werden wie die 24 Ältesten, dass wir durch dein Blut uns erkaufen lassen und dieses Geschenk annehmen, was du für uns gegeben hast. Gib, dass wir eines Tages mit dir in den Himmel gehen können. Herr, du bist für einen jeden von uns gestorben. Und wir möchten dich bitten, dass wir dieses Geschenk nicht gering achten, indem wir es mit Füßen treten und sündigen und in Sünde leben. Herr Jesus, hol einen jeden von uns heim und gib, dass wir unsere Herzen dir ganz übergeben, dass wir die Sünde sein lassen und dass wir immer das vor Augen haben, was uns im Himmel erwartet, den wunderbaren Lohn, den du für uns bereitet hast. Wir danken dir von Herzen für diese Aussichten, für diese Offenbarung, die du gegeben hast. Und dafür, dass wir uns darauf freuen dürfen. Wir möchten es annehmen und dir dafür danken in deinem Namen. Amen. Amen. Auch euch am Livestream wünschen wir noch einen schönen Abend, eine gute Nacht. Und nächste Woche wird euch der Christopher hier wieder begrüßen und dann geht es weiter mit Vers 17 und vielleicht sogar Vers 18. Wollen wir sehen. Okay? Einen guten Nachhauseweg euch.